Gerade vielleicht auf diese Frage kurz einzugehen, darf ich logisch mir Gedanken über das Jenseits machen, über Raum und Zeit, über die Ewigkeit? Wenn mich jemand so direkt fragen würde, würde ich einfach sagen, unlogisch ist Gott nicht. Ich glaube nicht, dass im Jenseits oder in der Ewigkeit die Unlogik auf uns wartet. Die Logik ist die einzige Sprache, die wir zur Verfügung haben, wo wir mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft uns Dingen annähern können. Für mich ein Weltbild, was irgendwie stimmig sein muss, muss zumindest logisch in sich schlüssig sein, muss konsistent sein. Das vielleicht nur ein bisschen als Einstieg und würde mich einfach freuen, wenn Sie einfach kurz die Hand heben. Ich versuche, dass jeder heute Abend rankommt, der eine Frage stellen möchte und schaue einfach, wer sich meldet. Sie haben vielleicht vorhin schon eine Frage, ich beginne mal hier vorne, wir kommen aber dann auch eben, fangen wir mal mit Ihnen hier vorne an.
Nur Ihre Frage erstmal beantworten.
Ja.
Ich habe was gefragt. Sie dürfen nicht darüber nachdenken, Sie haben die Pflicht, darüber nachzudenken. Bei dem heutigen Menschen ist nach meinem Empfinden das Glaube unwürdig. Er hat das Recht, auch etwas zu wissen.
Ja.
Und gerade im Christlichen ist es doch so, dass viele sagen, sie glauben an Gott, aber sie glauben ja an etwas, das jemand über Gott gesagt hat. An Gott, von Gott weiß der Christ nichts. Nur was einer erzählt hat, das heißt er Moses oder die Apostel.
Also das kritisch hinterfragen sollte.
Das heißt, die Pflicht hat der heutige Mensch zu wissen und zu fragen, nicht einfach glauben.
Ja, stimme ich Ihnen zu. Habe ich dort eine Frage gesehen?
Ja, den Dogmatismus. Das, was Sie, Herr Liebs, dargestellt haben, gedanklich, ich kann das voll nachvollziehen. Also, Diesseits und Jenseits ist eins, letztendlich. Das Problem aber bleibt, dass mein Bewusstsein so immer gespalten bleibt. Weil für mein Bewusstsein ist das hier Diesseits, also ist das ja alles Materie und dicht und fest und ist auch zum Teil dunkel, also nicht das Licht. Obwohl ich das ja mit allem, was man weiß, natürlich, wenn ich alles in Wellen und Photonen auflöse, dann eben in das Licht gehe. Aber für mich als Bewusstsein bleiben die zwei Seiten. Ich stehe immer, jedenfalls hier, jetzt in Raum und Zeit und habe immer ein Gegenüber. Ich stehe ihm ja auch gegenüber. Ich höre das, die Gedanken. Aber ich habe in dem Moment natürlich, wenn Sie mir diese Gedanken äußern, sind dieselben Gedanken in mir drin. Damit ist schon eine Brücke überwunden. Und dann habe ich jetzt die zweite Frage, die Sie vielleicht beantworten können, die ja damit auch in gewissem Zusammenhang steht, was ja demnächst dieses Experiment laufen soll, wo der Schalter umgelegt wird in Genf mit CERN. Ist Ihnen ja klar. Und da wird ja nun jetzt wieder auch gesucht nach dem letzten Teilchen, was die Welt nun zusammenhält. Wie ist es nun mit der Einzeit, mit der Materie, mit dem schwarzen Loch und mit diesem Licht? Was ist da, was passiert? Wie steht das im Zusammenhang? Ist ja auch nur eine Reihe jetzt zu erklären, wie ist nun dieses Ganze, ja, was ist Masse, was ist Licht, wie geht das zusammen? Also diese beiden Probleme sind meine Frage.
Vielen Dank, da könnte man sich ja den ganzen Abend füllen. Vielleicht erstmal zu dem ersten Problem, diese Zweispaltung. Ich glaube tatsächlich, dass sicherlich diese Einheit diesseits, jenseits besteht, aber dass ich habe das versucht am Ende etwas anzudeuten, dass das Persönliche im Jenseits nicht diese Rolle spielt, die es hier spielt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass das Ich als solches im Jenseits nicht existent ist. Und zwar definiere ich das Ich, weil Sie gerade sagten, Sie stehen mir jetzt gegenüber. Das Ich ist für mich mein Körper, das kann ich fühlen, und das Geistige. Und wenn auch nur eines davon nicht mehr da ist, wenn zum Beispiel mein Körper stirbt, dann ist das Ich nicht mehr da für mich. Und jetzt das Geistige, oder so mal sagen, die Seele, das ist für mich jetzt das, was tatsächlich überdauern kann. Jetzt muss man sich überlegen, was ist die Seele? Und die Seele ist für mich alles, was ich in meinem Leben gefühlt, gelernt, erfahren habe. Alles, was jemals in meinem Leben geschehen ist, was ich persönlich über diese Welt erfahren habe, was ich an Liebe gespürt habe, an Liebe gegeben habe, diese Gefühle, dieses Wissen ist die Seele in meinen Augen und das ist das, was erhalten bleibt.
Ja, das kann ich
so würde ich es formulieren. Und dann wäre, wenn man das jetzt weiter, diesen Gedanken weiterfasst, wäre das Jenseits, wenn man das Jenseits zum Beispiel als die Summe aller Seelen betrachtet, dann ist das Jenseits die Summe von allem, was alle Lebewesen, alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen jemals gefühlt, gelernt, erfahren haben. So würde ich das vorstellen. Das heißt, es geht nichts verloren. Heißt aber auch, Sie können nichts mehr rückgängig machen. Wenn Sie jemandem Schaden zugefügt haben, ist das geschehen. Sie können versuchen, es wieder gut zu machen, indem Sie Liebe geben zum Beispiel. Aber Sie können nicht zurück in die Vergangenheit. Das ist eine Sache, die wir aus der Physik wissen. Sie können nichts mehr in der Vergangenheit verändern. Und so würde ich das letztendlich definieren. Das würde für mich stimmig sein. Das Ich selber ist im Jenseits nicht mehr wichtig. Aber das Jenseits, die Summe aller Seelen, vielleicht könnte man sogar sagen, Gott ist die Summe aller Seelen. Gott ist die Summe von allem, was in dieser Welt geschehen ist. Nur aus dem Jenseits geschieht es eben nicht mehr. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, es geschieht, gibt es kein Nacheinander. Im Jenseits können wir nicht mehr lernen, im Jenseits können wir nicht mehr etwas Neues hinzufügen. Das Jenseits ist ganz einfach die Summe von allem Geschehenen im Diesseits.
Da käme auf dem religiösen Gebiet ja der Buddhismus dieser Vorstellung vielleicht am nächsten.
Ich würde sagen, er kommt sehr nah. Ich tue mir immer sehr schwer damit, einer bestimmten Religion einen Vorzug zu geben, weil ich weiß, wenn es Gott gibt, dann unterscheidet er nicht zwischen Christ, Buddhist, Moslem und sonst jemandem. Gott ist, wenn er existiert, für alle da. Und ich denke, Sie haben schon recht, Buddhismus, ich habe einen Vertreter in Mannheim, der selber Buddhist ist, der ist sogar buddhistischer Mönch, der kommt jeden Tag mit seiner Mönchskutte. Wir haben sehr viele Gespräche. Es gibt sehr viele Gedanken, die wir im Buddhismus haben, die mit dem übereinstimmen. Aber auch im Christentum, ich habe das Beispiel von der Liebe erwähnt, die Liebe, so zentral wie die Liebe im Christentum vorhanden ist, so finden wir sie in keiner anderen Religion. Und Sie können mir bei jeder Religion, könnte ich Ihnen etwas nennen, was dort eine ganz wichtige Rolle spielt. Im Judentum zum Beispiel das ganzheitliche Denken, was in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Im Islam haben wir im Grunde, der Grundgedanke des Islam ist eigentlich das friedliche Miteinander, dass wir alle Brüder sind. Auch ein sehr wichtiger Gedanke, wenn ich jetzt vollständig mache, im Hinduismus die Achtung vor dem Leben. Also dass auch Pflanzen und Tiere beseelt sind, ist auch eine Vorstellung von mir, dass das Leben als dass das Leben zu achten wäre. Ich denke, dass wir in jeder Religion so einen Gedanken finden. Jetzt hatten Sie noch eine zweite Frage, da möchte ich jetzt nur noch kurz darauf eingehen, weil es natürlich ein sehr großer Komplex ist. Der Schalter, den Sie erwähnt haben, die Frage, wenn da irgendwo in der Nähe in der Schweiz ein schwarzes Loch entstünde, das vielleicht die gesamte Erde da aufgesogen würde. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich habe ein bisschen sowieso Probleme mit der modernen, möchte man sagen, Teilchenphysik, Kernphysik. Ich glaube, der Ansatz ist nicht unbedingt richtig, wenn man immer wieder nach neuen Teilchen sucht. Nach Teilchen, Sie haben es so formuliert, Teilchen oder Kräfte, die irgendwie alles zusammenhalten. Man hat ja gehofft, die Physik hat lange Zeit gehofft, eine sogenannte Urkraft zu finden, wo sie alle bekannten Kräfte in eine fundamentale Kraft zusammenfasst, eine Weltformel zu erstellen. Auch die Suche nach den Teilchen, nach den immer kleineren Teilchen, war ja bisher erfolglos. Man hat immer wieder festgestellt, es gibt doch noch kleinere Teilchen. Die Atome, die ja eigentlich vom Griechischen, von Demokrit her als unteilbar galten, weiß man heute, da sind kleinere Strukturen drin, die zwar nicht isoliert, also Elektronen schon oder Kern schon, aber der Atomkern, den Sie, können Sie nochmal zerlegen, in Neutronen, Protonen, wenn Sie die nochmal zerlegen wollen, irgendwo gibt es diese kleineren Bestandteile nicht mehr isoliert. Aber ich glaube, die Frage ist einfach auch hier falsch gestellt. Man sollte nicht versuchen, immer kleinere Teilchen zu finden. Die Quantenmechanik sagt uns sogar eigentlich, dass es gar nicht diese kleinste Dimension, diese kleinste Zeit gibt. Ich denke, wir sollten nicht immer diese Dimensionen, einen Gedanke, der damals Jan Weinstein, neue Dimensionen postulieren, in der Stringtheorie 11 Dimensionen oder noch mehr, sondern man sollte versuchen, ganzheitlich Dinge zu betrachten. Also nicht analytisch vorgehen, Teilchen auf Teilchen schießen, neue Teilchen beobachten, immer mehr Teilchen in diesem Zoo hinzufügen, sondern mal versuchen, ganzheitlich darüber nachzudenken, was ist denn das Gemeinsame? So wie ich heute hier vorgegangen bin, was ist denn Raum, was ist Zeit? Die Frage vielleicht stellen, was ist überhaupt Licht, was ist Materie? Das sind sehr schwierige Fragen. in meinem neuen Buch, was im nächsten Frühjahr wahrscheinlich erscheinen wird, werde ich solchen Fragen nachgehen und werde eher das so wie Sokrates angehen, dass ich 25 Fragen stelle und versuche, den Leser, die Leserin so ein bisschen darauf hinzuführen. Ja, was ist das eigentlich, womit wir hier uns beschäftigen? Und dann kommt man sehr schnell eben zu dem Schluss, dass die Frage, ob das nun ein Lepton ist oder ein Boson oder ein Elektron, gar nicht so entscheidend ist, sondern die Frage, was unterscheidet zum Beispiel Licht von Materie? Und wenn Sie mich heute fragen, Licht ist eben tatsächlich etwas, was keine Distanzen hat. Und das ist der Unterschied zur Materie. Materie empfindet Raum und Zeit als Distanz, als Trennung. Licht tut es nicht. Licht kann Raum und Zeit sozusagen überwinden, ist mehr gleichzeitig an mehreren Stellen im Raum und in der Zeit. So, jetzt haben sich einige neue Fragen gemeldet. Hinten hatte ich eine Dame, die vorhin schon mal eine Frage stellen. Wollen Sie Ihre Frage gerade stellen, weil die hat sich dann gleich als Erste mitgemeldet.
Zu den letzten Gedanken.
Lauter.
Zu den neuen Gedanken, mit dem, dass es kein Nacheinander gibt, wie wir ins Jenseits angelangt, sondern eigentlich alle jetzt schon dort sind. Und mit diesem Loslassen, nicht loslassen. Also ich hatte da erstmal bin ich drüber gestolpert und habe gedacht, hey, das passt doch alles noch zusammen. Und weil ich brauche ja nichts loslassen, wenn ich nachher mit allen vereint bin.
Sie müssen Ihren Körper loslassen.
Ja, gut, aber das ist ja eigentlich nicht schwer, ich meine.
Das ist das, was ich meine. Mit Ihrem Körper lassen Sie das Ich los. Das ist das, was ich gerade noch mal sagte, ist meine Vorstellung, ja. Aber
Sie hatten gesagt, diejenigen, die das nicht wollen oder können, hätten es schwerer. Und ich glaube, da geht es nicht um den Körper, da geht es um psychologische Sachen.
Ja.
Sie hatten auch zum Beispiel mit dem Mord gebracht und sowas. Ne? Aber wenn wir nachher alle vereint sind und ich kein Gegenüber mehr habe, dann gibt es auch keinen mehr, der mich verurteilt dafür. Insofern brauche ich gar kein Problem haben, das nicht durchzulassen. Und ich habe dann gedacht, in dem Versuch, das für mich zu erklären, ob vielleicht das gedacht ist, projiziert ins Jenseits, in diese neuen Bedingungen, aber gedacht auf der alten Basis.
Davon können Sie sich freimachen. Ich höre bei Ihnen im Unterton immer noch, wir sitzen alle im Jenseits irgendwie zusammen. Diese Forschung habe ich nicht. Ich glaube, wir sind eben nicht mehr viele Ichs im Jenseits. Wir sind nur noch ein Eins.
Aber damit widerspricht sich das.
Warum?
Weil ich dann kein Gegenüber mehr habe, wo ich das Problem mehr machen würde, mein Ich loslassen.
Richtig. Sie haben kein Gegenüber. Während der Sterbephase muss man allerdings noch unterscheiden. In der Sterbephase berichten uns die Nahtoderfahrenen zum Beispiel ein typisches Erlebnis. Jemand hat einen Verkehrsunfall, sieht sich von oben. Da haben sie schon Raum. Und er sieht, wie zum Beispiel Rettungsärzte kommen. Er kann Gespräche mithören. Da haben sie einen zeitlichen Vorgang. In der Sterbephase, bin ich überzeugt, haben wir noch Raum und Zeit. Wenn jemand tatsächlich tot ist, in meinen Augen sind Raum und Zeit weg und dann ist das Ich weg, dann ist das Gegenüber weg und dann ist diese Situation, dass jemand Sie noch verurteilen könnte, nicht mehr da. Das passiert nur, wenn überhaupt, in der Sterbephase.
Was anderes sage ich auch gar nicht. Sie haben eine Frage, glaube ich, anders verstanden, als ich sie gestellt habe. Wenn das so ist, das sage ich ja selber, dann gibt es kein Problem, mit dem es sich loslassen. Und dann frage ich mich auch, wir sind ja jetzt schon im Gegensatz, im Grunde auch immer ein bisschen, ja, nach dieser Geschichte muss das ja so sein. Warum lernen wir dann überhaupt? Nein. Weil es ist ja alles da, immer schon.
Ich habe schon wieder gesagt, wir sind jetzt schon im Jenseits. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich im Jenseits bin oder sein werde. Ich hatte das vorhin mal so formuliert, das einfach nur, um Ihnen klarzumachen, dass so etwas parallel sein kann. Was im Jenseits sein wird in meinen Augen, ist das, was ich gelernt und gefühlt habe, meine Seele, aber nicht mein Ich. Nicht wir alle sitzen im Jenseits. Das Jenseits, das, was Gott geschaffen hat, ist alles, was jemals in seiner Welt geschehen ist. Ich habe in meinem Buch versucht, diese Schöpfung so auch als eine Art Spiel zu betrachten, wobei das nicht negativ gemeint ist, dass jemand einen Versuch mit uns macht, sondern ein weises Spiel, ein Spiel, in dem etwas geschieht. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe überhaupt keine Zeit, es gäbe keinen Raum, dann wäre nie etwas in dieser Welt geschehen, es gäbe nichts. Und ich glaube, darin unterscheiden sich Menschen, die keinen Glauben haben, von Menschen, die glauben, dass irgendetwas bestehen bleibt. Aber ich glaube nicht, dass wir bestehen bleiben, sondern nur das, was wir bewirkt haben in dem, was wir vollbracht haben, was wir erfahren haben, gefühlt haben, gelernt haben. Aber ich merke, dass es da sicherlich eine unterschiedliche Auffassung gibt. In manchen Punkten, denke ich, stimmen wir überein. Die Frage, ob wir es jetzt weiter in dem Moment weiter vertiefen oder Vielleicht andere Fragen. Sie dürfen sich gerne nachher einfach nochmal dazwischen schalten, wenn Sie merken, das betrifft jetzt wieder Ihren Punkt. Wollen wir so verbleiben?
Ich glaube, das wäre komplizierter.
Ich glaube, so ganz unterschiedlich sind unsere Meinungen nicht. Der einzige Punkt wäre, dass ich wirklich dieses Wir oder Ich im Jenseits, ich würde es als ein Eins bezeichnen. Bezeichnen wir es als Gott zum Beispiel, wäre ein Kompromiss von meiner Seite. Ich höre, Sie merken, gerade neben Ihnen jemand sich sehr, haben Sie direkt zu dem Thema?
Ja,
das
geht auch.
Bisschen lauter.
Dass es im Jenseits gar nicht mehr gibt, wenn es die Bildung zur Verrohung beispielsweise ist, da ein Armer ist, der schon die wiederholte
Bildung. Bisschen lauter.
Entschuldigung, die Wiederverkörperung des Dalai Lama beispielsweise, er spricht ja von sich schon, dass er schon zum wiederholten Male wiederverkörpert ist, also die Reinkarnationstheorie beispielsweise, das ist für mich schon noch eine Frage, die da nicht geklärt ist.
Also das Thema,
der Besuch nach dem Dalai Lama, nach der Wiederverkörperung, das ist ja ziemlich die Zeremonie, weil es mir jetzt im Einzelnen nicht bekannt, aber da geht es ja schon darum, dass es noch einen Wesenskern gibt, der sich eben immer wieder verkörpert.
Also Wiedergeburt ist ein Thema, was häufig angesprochen wird bei diesen Diskussionen. Ich halte mich bewusst zurück, und zwar heute beim Vortrag habe ich nichts darüber gesagt, auch in meinem Buch werden Sie so gut wie nichts darüber finden. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Ich könnte mir sowohl vorstellen, dass nach diesem Diesseits ein Jenseits ist und alles ist, wie gesagt, dort. Es könnte aber logisch zumindest auch sein, dass die Seele irgendwie in das Jenseits geht, sich verbindet mit allen Seelen, ein Teil davon zurückkommt. Das muss aber nicht die gleiche Person sein, das könnten auch Erfahrungen dieses Dalai Lama oder eines Buddhisten sein, die wieder zurückkommen. Beides wäre möglich, es wäre für mich sehr spekulativ, und zwar nochmal spekulativer. Sie werden vielleicht sagen, mein Axiom hier war ja auch schon sehr spekulativ. Nur, ich kann das nicht so richtig fassen und ordne es deshalb nicht gerne ein. Sie dürfen aber gerne, es gibt ein Forum, und zwar, das heißt einfach im Internet, lucyimlicht.de, und da wird gerade dieses Thema Wiedergeburt sehr heiß im Moment diskutiert. Gibt es Argumente dafür, Argumente dagegen? Ich denke, beides ließe sich schon damit vereinbaren. Man muss ja das nicht so strikt sagen, dass genau diese Seele, diese Persönlichkeit als solche wiederkommt. Es kann ja sein, dass eine Seele sich verbunden hat mit anderen Seelen und ein Teil davon wieder zurückgekommen ist auf die Erde. Wie gesagt, ich lasse mich ungern weiter darauf ein, auf die Diskussion, weil ich auch ungern diesen Buddhismus jetzt zum Beispiel für den Buddhismus reden möchte oder gegen den Buddhismus.
Das ist ja nur ein Beispiel aus einer Religion.
Ja.
Ich bin auch kein Buddhist. Aber das heißt ja immer schon, dass der Dalai Lama schon im Voraus Hinweise gibt, wo er
Gut, also das, was er erfahren hat, bleibt ja in meinen Augen auch erhalten. Also das, was er erreicht hat, eine gewisse Stufe, wenn Sie so wollen, ist da. Ob das mit seiner Persönlichkeit verbunden bleibt, weiß ich nicht. Das ist denkbar. Ich hatte vielleicht ganz dringend hinten, oder machen wir erst hier vorne? Passt es hier Ihre Frage zu dem Thema gerade?
Ja.
Oder machen Sie noch die Frage, und dann kommen wir aber hier nach vorne.
Ja, bitte. Sie haben nur zwei Schlussfolgerungen nachher geäußert. Die eine war, Wissen, also Lernen, als Aufgabe, so als...
Ja.
Das zweite war Liebe. Frauen gibt sozusagen durch zwei Polen, kann Liebe stattfinden und in der Zeit eben das Lernen des Wissens. Jetzt dazu eine Frage, und zwar... wie ich sie jetzt schon verstanden habe oder zu meinem Glaube, geht sie ja schon von Seelen aus, sozusagen so von etwas, was bleibt, was sich überhaupt entwickelt. Sie haben das jetzt mal abaddiert, ich glaube, wir haben das Problem, wie definieren wir nicht. Ich möchte jetzt mal auf diese Seele insistieren. Jetzt haben Sie, jetzt wäre mir das tatsächlich eine ganz große Frage, dass das Wissen, glaube ich, ein Stück weit mir selber noch herleiten zu können oder verstanden zu haben. Wie sieht es bei der Liebe aus? Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen mehr Butter bei die Fische oder ein bisschen Fleisch dran diese wie lernt man Liebe? Also was ist Liebe? Was ist Liebe als Sie haben das als Schwerpunkt der christlichen Religion gefasst und wir wissen auch, dass im Namen der Liebe Kreuzzüge geführt werden und
also gut, ich möchte
da nochmal hinhalten.
Sicherlich sehr schwierig, auch bei der Religion. Keine Religion, glaube ich, kann von sich aus sagen, dass sie alles richtig gemacht hätte. Also jeder Religion, ich würde es so formulieren, in jeder Religion finde ich gewisse Wahrheiten, aber in jeder Religion finde ich auch viele Dinge, die Beiwerk sind, Schmuck sind, die nicht eigentlich den Kern treffen. zu dem Begriff erstmal Liebe wissen. Also warum ich das hier so in den Mittelpunkt gestellt habe, hat eigentlich zwei Gründe. Einmal, in vielen Sterberichten finden Sie diese Begriffe. Und viele Leute stören sich, also Liebe wird sogar von den meisten noch eigentlich akzeptiert, weil jeder von uns, zumindest von den eigenen Eltern, mit den meisten möchte ich zumindest mal sagen, doch irgendwo eine gewisse Liebe gespürt hat, wenn nicht gerade die Mutter vielleicht gestorben war bei der Geburt. Meistens ist die Mutter ja die erste Bezugsperson, von der man Liebe bekommen kann. Wenn jemand nicht weiß, was Liebe ist, wird er spätestens, denke ich, spüren, wenn er eben lieblos behandelt wird, wenn er zum Beispiel Hass ausgesetzt wird. Wissen ist eher das Problem für viele Menschen, weil sie sagen, was ist denn mit jemandem, der behindert ist? Wie kann der geistig behindert, wie kann der Wissen erwerben? Der könnte ja dieses Ziel gar nicht erreichen. Deswegen mildere ich das ein bisschen ab, dass ich nicht unbedingt sage Wissen, sondern Erfahrungen. Und ich glaube, dass jedes Lebewesen irgendeine Art von Erfahrung machen kann. Auch eine Pflanze kann Erfahrung, kann spüren. Die kann zum Beispiel spüren, wo die Sonne herkommt und kann auch lernen, ihre Blätter zum Beispiel auszurichten. Ich denke, dass jedes Lebewesen irgendwo Erfahrungen machen kann, Liebe, Gefühle, ja, Gefühle haben kann. Der zweite Punkt, warum ich dieses Liebe und das Wissen so betone, ist das Absolute. Wir haben ja heute über Relativität und Absolut gesprochen. Vielleicht kann ich da ein bisschen Fleisch an dieser Liebe heranbringen. Die Frage, die ja durchaus jemand stellen kann, warum ist denn die Liebe so wichtig? Warum könnte man nicht sagen, der Hass ist das Wichtige? Ja? Könnte man ja doch genauso behaupten, ich verteile Hass überall und das ist das, wonach sich alle orientieren sollten. Oder der Kampf des Stärkeren, ja, der ja doch im Tierreich sehr stark ausgeprägt ist, auch unter Menschen, ja, weil die vorhin gerade die Kreuzzüge angeführt haben. Mit welchem Recht kann ich denn behaupten, dass ich nun die wahre Liebe gebe? Nun, auch hier glaube ich tatsächlich, dass wir das Absolute nicht im Hass finden können und auch nicht im Unwissen. Also vielleicht beginne ich kurz bei dem Wissen. Ich glaube, das ist das Einfachere, die Wahrheit. Wenn ich etwas gelernt habe, was wahr ist, also jetzt kann man natürlich wieder fragen, was ist das wirklich Wahre, eine gewisse Erkenntnis, die ich gefunden habe in der Mathematik zum Beispiel, wenn ich aus einem Axiom irgendwas abgeleitet habe, was alle nachvollziehen können, wenn sie die Sprache verstehen, etwas, was wahr ist, dann ist das etwas Absolutes, etwas absolut Wahres. Wogegen die Unwahrheit, eine Lüge zum Beispiel, oder ein Zweifel, etwas, was ich nicht genau weiß, da gibt es dann verschiedene Varianten. Da gibt es relative Unwahrheiten. Ja? Völlig falsch, also wenn ich zum Beispiel sage, 2 plus 2 ist 4, ist das wahr. Wenn ich sage, 2 plus 2 ist 5, unwahr. 2 plus 2 gleich 6, auch unwahr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie etwas falsch sein kann. Relativ. Absolut gibt es nur eine Wahrheit. 2 plus 2 gleich 4. Und bei der Liebe, denke ich, ist es ähnlich. Liebe, und zwar eine Liebe für alle, das ist für mich etwas Absolutes. Da werden alle gleichgestellt. Hass, jemand, der hasst, der stellt sich selber weit nach oben und alle anderen relativ nach unten, ihm gegenüber. Und so kann jeder sich nach oben stellen und seine Position für richtig finden. Denken wir an die Religion, und jeder ist davon überzeugt, seine Religion ist die richtige, die anderen sind falsch. Das ist relativ. Das ist nicht, glaube ich, das, was das Göttliche, wenn es das Göttliche gibt, ausmacht. Das Göttliche würde ich tatsächlich als das Absolute definieren. Und absolut ist Wissen. Absolut in meinen Augen ist die Liebe, die alle gleichstellt. Absolut ist auch das Licht. Wir haben heute darüber geredet, die Lichtgeschwindigkeit ist absolut. Deswegen für mich eine sehr nahe Verbindung zwischen Licht und Gott. Ja. Habe ich es ein bisschen versucht, dass ich, also die Liebe, daher komme ich auf diese Liebe, ja, warum die Liebe so wichtig ist. Wenn Sie jetzt sagen, Sie, oder jemand, der vielleicht das nicht verstehen kann, wie, was die Liebe ist, vielleicht muss er es erst in dieser Welt lernen. Vielleicht sogar erst im Sterben, das ist übrigens ganz wichtig. Wenn Sie Menschen fragen, die eine Nahtoderfahrung machen, viele Menschen sagen Ihnen, die größte Erfahrung steht uns alle noch bevor, das Sterben. Auch wenn es kurz ist, für die anderen. Für die Betroffenen, also für die Nicht-Betroffenen, für die Familienangehörigen ein kurzer Moment, für denjenigen selber vielleicht eine Ewigkeit. Weil sie im Sterben nämlich ihr ganzes Leben nochmal durchgehen, nicht nur aus ihrer Sicht, sondern sie haben ja die Erfahrung auch, die alle anderen Menschen gemacht haben, die mit ihnen irgendwie in Kontakt gekommen sind, sagen zumindest diese Personen. Deswegen glaube ich, im Sterben machen wir die allergrößten Erfahrungen des Lebens. Und deswegen ist das Sterben auch ein sehr wichtiger Prozess für andere. Jetzt habe ich hier vorne, hier hat sich vorhin jemand gemeldet und da vorne habe ich noch zwei Momente. Ich versuche wirklich jeden der Reihe nach anzunehmen.
Also zum einen wirklich ein verbindendes, ein Angebot zur Verbindung zwischen dem relativen Diesseits und dem absoluten Jenseits zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Zwischenwelt gibt, wo es noch eine gewisse Form von individuellem Bewusstsein gibt, ohne aber nicht in dieser Form, wie wir es hier auf dieser Ebene wahrnehmen. Und dass dann irgendwann der Übergang in die absolute, in das absolute Bewusstsein in Gott stattfindet. Also das heißt, ein verbindendes Angebot. Das schließt halt alle, da kann man alle Theorien eigentlich ganz gut unterbringen. Das zweite, die Frage. Ich habe vorhin gesagt, dass ich der Körper nicht auf die Geschwindigkeit von Licht zu bringen ist. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es doch so ist.
Ich wiederhole gleich die Frage nochmal, ja.
Bei Körper, was ist Körper? Wenn der Körper, ich habe bloß eine Frage der Schwingungsgeschwindigkeit. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass sie sich selber, ihren Körper, entmaterialisieren können, also auch woanders hin versetzen können und dass sie auch materialisieren können. Also letztendlich ist es ja bloß eine Frage von Geschwindigkeit, weil irgendwann geht ja auch der Körper ins Licht, muss er ja.
Gut, also die erste Frage stimme ich Ihnen vollkommen zu. Diese Zwischenwelt würde ich einfach als das Sterben bezeichnen. Und beim Sterben ist das Ich noch da. Das wurde schon mal kurz angedeutet. In meinen Augen im Sterben, sonst würden die Menschen ja nicht berichten, dass sie ihr Leben zum Beispiel nochmal sehen oder dass sie eine Szene von oben beobachten. Also das Sterben wäre für mich diese Zwischenwelt mit dem Ich. Und ich stelle mir das so vor, so habe ich es zumindest heute hier Ihnen hier präsentiert, dass eben in dem Sterben diese Beschleunigung stattfindet. Damit komme ich zu diesem zweiten Thema. Die Materie, kann die Materie ins Licht gehen? Also da ist zumindest, sind die Physiker sich einig, dass Materie, also etwas, was eine Masse hat, keine Lichtgeschwindigkeit haben kann. Die Begründung ist tatsächlich die, wenn Sie eine Masse schneller machen wollen, wenn Sie sie beschleunigen wollen, dann müssen Sie ja Energie aufwenden. Und je mehr Sie sie beschleunigen, umso mehr Energie brauchen Sie. Und für diesen letzten Schritt, den ich vorhin versucht habe, hier zu erläutern, bis auf Lichtgeschwindigkeit, da brauchen Sie immer höhere Energie. Und für diesen allerletzten Schritt bräuchten Sie unendlich viel Energie. So kann man es in kleine Schritte zerlegen. Und das geht nicht. Diese unendliche Energie haben wir nicht zur Verfügung. Und deswegen, physikalisch gesehen, Materie und Lichtgeschwindigkeit schließen sich aus. Aber, vielleicht meinen Sie auch das, da war ich jetzt nicht ganz klar geworden, Materie kann sich umwandeln in Licht. Materie, das wissen wir, wenn zum Beispiel Materie mit Antimaterie, Antimaterie gibt es auch, das ist, wenn wir zum Beispiel ein Elektron haben, ein negativ geladenes Elektron, kann mit einem positiv geladenen, man nennt es dann nicht mehr Elektron, sondern Positron, zusammenkommen. Zwei Materieteilchen, die tragen beide eine Masse. Wenn die zusammenstoßen, wandelt sich die Masse um in Energie, in Licht. Das heißt, aus der Masse kann Licht werden. Aber es ist nicht so, dass in dem Licht, dass das Licht Masse hätte. Dann kann ich Ihnen da in dem Punkt zustimmen. Masse, das ist trotzdem ein wichtiger Punkt, und da bin ich auch dankbar, dass Sie das angesprochen haben. Masse kann physikalisch nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, sie kann sich aber umwandeln in Licht. Genauso kann sich Licht oder Energie in Masse umwandeln. Und ich persönlich glaube, dass der Urstoff, wenn wir überhaupt so einen Urstoff definieren wollen, eben das Licht ist, aus dem unter anderem die Masse entstanden ist. So stellt man sich ja im Grunde auch den Urknall vor, dass am Anfang nur Energie da war und diese Energie abgekühlt ist und dann erst die Materie im Grunde entstanden ist. Ich bin Ihnen deshalb dankbar für Ihre Frage, weil ein Punkt, den heute, der jetzt noch nicht angesprochen wurde, wo ich oft kritisiert werde von meinen Kollegen, von meinen Physikerkollegen, kann denn etwas Masseloses, wir haben gerade über die Masse gesprochen, die Masse kann nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. was mich die Physiker gerne fragen, kann denn etwas Masseloses auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen? Ich habe das ja heute hier stillschweigend vorausgesetzt, als ich Ihnen gesagt hatte, mein Ich, das ist der Körper und meine Seele oder mein Geistiges. Und ich hatte Ihnen dann die Bilder mit dem Tunnel gezeigt und dann die Beschleunigung, 75% bis auf 99% oder 100%. Und da hatte ich ja suggeriert, die Seele wird immer schneller und hat immer Lichtgeschwindigkeit. Ja? Und die Physiker geben gerne das Argument, dass das Licht immer Lichtgeschwindigkeit hat. Also zum Beispiel das Licht, was hier von den Birnen abgestrahlt wird, hat keine Masse. Es muss sich immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und man führt das gerne auf Newton zurück, weil Newton hatte dieses Axiom damals, das ist übrigens auch ein Axiom, aufgestellt, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn etwas keine Masse hat, gibt es auch keine Beschleunigung. Das hat immer Lichtgeschwindigkeit. Und genau an dem Punkt habe ich mich vor ein paar Monaten mit den Tübinger Physikern lange unterhalten, die Bilder hier berechnet haben. Und am Ende mussten auch diese Physiker mir dann zugeben, dass keine physikalische Theorie das verbietet. Also streng genommen kann man aus keiner Theorie, auch nicht aus der Relativitätstheorie oder aus einer sonstigen quantenphysikalischen Theorie, ableiten, dass etwas Masseloses zunächst mal keine Geschwindigkeit hat und dann auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, dass das nicht möglich sei. Das kann man nicht ableiten. Es widerspricht also nicht. Der Punkt ist nur der, es ist nicht beobachtet worden. Wenn Sie das Licht anschauen, hat es immer Lichtgeschwindigkeit. Und wenn Sie eine Masse sich anschauen, dann hat es niemals Lichtgeschwindigkeit. Dass etwas von Null auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, kennen wir in der Physik tatsächlich nicht. Aber, und das ist jetzt der ganz wichtige Punkt, ich darf niemals aus so einer nicht gemachten Beobachtung den Schluss ziehen, dass es das nicht gibt. Die Seele ist ja auch noch nicht beobachtet worden. Ich kann deshalb nicht sagen, sie gibt es nicht. Ja? Das habe ich als Naturwissenschaftler gelernt. Solange es nicht widerlegt ist, ja, muss ich akzeptieren, dass es vielleicht möglich ist. So ist meine Denkweise. Habe ich ein bisschen umrissen? So, hier vorne in der Mitte habe ich noch eine Frage, dann gehen wir eigentlich wieder auf die andere Seite. Erstmal Sie im roten Hemd und dann.
Das ist gut, das eine mit der Materie.
Bisschen lauter.
Das mit der Materie und der Energie wurde jetzt schon verantwortet.
Ja.
Das wollte ich nochmal auch noch hinweisen. Und das andere noch, Sie sagten, dass also das Gegenseitigkeit
ist. Kein Wunsch dafür, ja?
Jetzt berichten ja die Leute, die Nahtoderfahrungen haben, dass sie von irgendwelchen Verwandten oder nahen Menschen abgeholt werden.
Stark.
Wie können Sie das erklären?
Einzig mögliche Erklärung, weil diejenigen, die diese Beobachtung machen, selber noch in Raum und Zeit sind. Wir, also ich zum Beispiel selber, habe manchmal sehr merkwürdige Zeichen, vielleicht von meinen Eltern oder von jemand anderem, oder jemand, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, hat während der Nahtoderfahrung ja noch sein Ich, er hat Raum und Zeit zur Verfügung und kann natürlich in dem Licht einen Gott oder jemand, einen verstorbenen Angehörigen erkennen. Ja, ich meine, da brauchen Sie nur eigentlich Gläubige fragen, die ja auch zu Gott beten. Ich meine, hier im Diesseits haben wir Raum und Zeit und ich persönlich glaube sogar, dass das Christentum eigentlich insofern recht genial ist, weil Christus persönlich eine Beziehung ermöglicht. Ja? Christus ist Mensch gewordener Gott. Wir können eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Wir können auch eine persönliche Beziehung, manche Menschen gelingt das, zu jemandem Verstorbenem aufbauen. Das glaube ich, dass das möglich ist. Weil wir selber diese Möglichkeit haben. Ja? Ich kann das nicht, für mich kann das eine bestimmte Persönlichkeit darstellen. Der Punkt war nur der, wenn ich selber oder wenn meine Seele mal selber im Jenseits ist, ich selber bin ja wahrscheinlich nicht da, aber die Seele, dann ist das nicht möglich. Ja? Innerhalb des Jenseits, glaube ich, ist das Gegenüber nicht möglich, aber von Raum und Zeit aus gesehen gibt es durchaus ein Gegenüber.
Das wäre dann aber nur subjektiv.
Wäre subjektiv für diese Person hier. Vielleicht ein Trost für jemand. Ja? Aber zum Beispiel kann es auch hilfreich sein, diesen Gedanken zu haben, wenn jemand zum Beispiel sehr stark in Trauer ist, sehr stark Schmerzen hat, weil, was weiß ich, der Lebenspartner gestorben ist, sich Gedanken macht, wie der Lebenspartner darüber denkt. Ich glaube, diese Frage mit dem Schmerz, mit dem Leid, stellt sich nur für uns hier in Raum und Zeit. Für dieses Gegenüber, das ja im Jenseits da nicht da ist, stellt sich diese Frage nicht. Für diese Seele ist auch keine Trennung da.
Ja, genau.
In der Nahtoderfahrung ist für die Person, die die Nahtoderfahrung macht, ein Gegenüber da.
Ja, das meine ich. Und da agiert ja auch dieses Gegenüber in der Situation. Für die Person ja oft ganz gut erwartet.
Das kann oft, ja.
Also,
ja, genau, habe ich auch gelesen. Und das kann natürlich eine Erfahrung sein, das kann eine Mitteilung sein, wird ja häufig berichtet, dass zum Beispiel, was weiß ich, der Großvater auftaucht und sagt, du musst noch das und das in diesem Leben machen. Das können Gedanken sein, Erfahrungen sein. Wie gesagt, in einem Jenseits, wo alles vorhanden ist, kann natürlich eine solche Mitteilung im Grunde, könnte ich mir vorstellen, dass sowas da ist. Ob das nun wirklich die Kommunikation ist, wie wir uns das hier vorstellen, dass ich eine Frage stelle, der dann antwortet, dass das ein, ich empfinde es als ein persönliches Gegenüber, ob das wirklich so vonstatten geht, aus der Sicht des Jenseits, das war eigentlich ja.
Kann ich abzuwarten?
Ja, sage ich Ihnen noch die Frage und dann gehen wir drüber auf die andere Seite. Bitte, ja.
Ist der Vortrag aufgezeichnet worden, kann man den kaufen?
Es ist also nicht, es ist glaube ich hier interne Aufnahme gemacht worden, aber wir, ich habe ein bisschen Probleme, ein Verlag macht mir Probleme rechtlicherweise, weil andere Verlage inzwischen Anfragen gestellt haben, auf eine DVD zum Beispiel oder ein Hörbuch daraus zu machen. Was ich mir vorschlagen kann, ich habe es ja hier eingeblendet, es wird im, morgen habe ich einen Sendetermin bei der ARD und das wird in der nächsten Woche, wurde mir gesagt, ausgestrahlt im Digitalkanal von der ARD 1 Plus. Ich kann leider keine genauen Uhrzeiten nennen. Es wurde mir gesagt, dass jeden Tag diese Sendung läuft, ist Gesundheit. Und da wird ein Interview mit mir stattfinden, wo diese Themen besprochen werden. Der gesamte Vortrag als solches ist nicht kommerziell erhältlich.
Das ist Seite 8 oder
2.6. Das war 2.6. 2. bis 8.6. Das ist eine ganze Woche lang. Von Montag bis Sonntag können Sie jeden Tag diese Sendung sehen. Ja. Also das Lucy im Licht ist das zweite Buch. Das erste Buch heißt Lucy mit C. Behandelt im Grunde ähnliche Themen, aber aus einem anderen Ansatz heraus. Danke auch, dass Sie diese Frage gestellt haben. Ich empfehle generell, wenn jemand sich erstmalig mit diesem Gedanken beschäftigen möchte, dieses Buch Lucy im Licht, weil es ansprechend ist. Es ist komplett in Farbe. Der Verlag, muss ich wirklich sagen, hat es sehr viel Mühe gegeben. Man könnte fast meinen, das ist mit Handarbeit gemacht, weil die Grafiken und jede Seite oben mit speziellen Symbolen versehen ist. Sehr schön gemacht, insgesamt anschaulich und ganzheitlich. Das ist der entscheidende Unterschied zum ersten Buch. In diesem Buch Lucy im Licht, so habe ich es ja heute auch diesen Vortrag versucht aufzubauen, dass wir im Gesamten uns diesen Themen nähern. In meinem ersten Buch bin ich mehr nüchtern vorgegangen. Da habe ich jeden Effekt physikalisch zum Beispiel unter die Lupe genommen, die Zeitdilatation, die Veränderung des Raumes, die Massenveränderung, analytisch. Also wenn jemand gerne analytisch denkt, wäre das erste Buch das Richtige, das zweite ganzheitlich. Und das dritte, wie gesagt, wird mehr philosophisch sein, wo die Lucy Fragen stellt und den Leser oder die Leserin, wie gesagt, versucht, in den Frageprozess mit einzubinden. So, ich gehe erstmal rüber, weil da haben Sie schon diese beiden Personen gewählt. Nachher kommen wir aber noch Sie. Bitte, ja.
Und zwar
Moment, erst die Dame hinten, hatte ich gerade.
Ich möchte nur eine Ergänzung machen. Ich gehe davon aus, dass wir alle vorwiegend Christen sind.
Würde ich nicht, weiß ich nicht.
Nein, ich betreue selbststärkende Menschen. Ich kann da eigentlich sehr viel zu sagen. Im Christentum heißt es ganz einfach, wir sind Ebenbilder Gottes. Wir können niemals unsere Individualität verlieren. Und wir haben im Jenseits eine andere Individualität. Und der Buddhismus kennt das nicht. Und es gibt Menschen, die sehen konnten, wie Buddhisten im Jenseits leben. Da gibt es Bücher drüber. Und die Buddhisten leben ein bisschen anders als Christen. Der Christ kann nach dem Tod Jesus erkennen, der Buddhist nicht, obgleich Jesus genau diesen Menschen liebt und den Christen auch, aber er lässt uns halt die Freiheit des Willens und die Freiheit des Entscheidens. Aber nach dem Christentum bleiben wir ein Kind Gottes. Das wollte ich sagen.
Gut, das ist die einzige Frage, wo ich sagen muss, auch wenn ich selber Christ bin, kann ich nicht zustimmen. Ich glaube tatsächlich, dass auch der christliche Gott alle gleich behandeln wird und dass vielleicht nur die Bezeichnung jetzt endlich anders ist. Tut mir leid, dass ich da jetzt einer anderen Meinung bin. kann ein Absolut, wenn ich Gott als das Absolute verstehe, würde ich mir nicht denken können, dass ein absoluter Gott eine solche Unterscheidung dauerhaft, man muss sich ja vorstellen, dass jenseits etwas dauerhaft, ein dauerhafter Zustand wäre, dass eine solche Trennung zwischen buddhistischem Denken, weil das doch im Grunde, ich meine, Sie sind Christen, gehe ich mal davon aus, weil Sie in einem christlichen Elternhaus geboren wurden, zumindest ist es bei vielen Menschen so, wenn Sie in Indien oder in Afrika groß geworden wären, vielleicht, sagen wir mal, auf einem anderen Planeten, im Sonnensystem, wo Christus nie gewesen wäre, niemals erfahren hätten, dass Christus gelebt hätte, kann ich mir nicht denken, dass das Entscheidende ist.
Das heißt nicht, dass der Zustand für den Buddhisten immer unterschiedlich ist, wie der Christ, sondern es gibt auch für den Buddhist nach dem Tod eine Möglichkeit, in das göttliche Reich hineinzukommen. Das heißt nicht, dass
die Welt entwickelt bis auf ihr Niveau ist.
Jeder darf ja zu diesem Thema seine Meinung haben. Ich glaube, es wäre zu weit, wenn man das jetzt wirklich, man kann es ja letztendlich nicht lösen, diese Frage. Es ist jetzt genau das Problem, dass Sie jetzt der Meinung sind, das ist so. Ich hatte gesagt, ich kann es mir im Grunde nicht vorstellen. Ausschließen kann ich es letztendlich nicht. Ich würde aber jetzt nicht so weit, wie Sie haben jetzt so formuliert, es ist so. Das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Es ist eine Möglichkeit. Sie haben es so gelernt aus dem Christentum, aus ihrem Glauben. Für mich ist das genau der Punkt, wo ich glaube, dass das Christentum in manchen Stellen Dinge zusätzlich noch formuliert hat, die Christus so nicht gewollt hat oder gemacht hat. Aber das ist eine Interpretation, die müssen wir jetzt so im Raum stehen lassen. Also, wir können das Problem jetzt nicht lösen, glaube ich, zumal ich denke, dass auch nicht alle weder Ihnen zustimmen noch mir zustimmen werden. Man muss es offen lassen. Da müssen wir uns überraschen lassen, was letztendlich passiert. So, jetzt hatte ich ja vorne eine.
Vielleicht noch ein Wort hierzu zur Ethik und Moral, die ja eigentlich menschengebundene Erfindungen sind, geboren in irgendwelchen Religionen und irgendwo aufgehoben und niedergeschrieben, aber sie bleiben halt menschlich und deswegen interpretierbar. Also es ist wirklich auch relativ wie Zeit und Raum. Was ich aber zu Ihrem Bericht sagen möchte, ist, das hat Erbe sehr gut gefallen, nur die Ihre Schlussfolgerung, das Wissen anhäufen und das Liebe anhäufen, das funktioniert leider nicht. Wissen anhäufen kann ich, aber was passiert mit Wissenanhäufung ohne Liebe? Das wissen wir alle. Wo stehen wir heute? Was Wissen bedeutet in unserem dreidimensionalen Raum? Sie kennen die M-Theorie. Wir haben 12 Dimensionen. Wir versuchen mit unseren beschränkten 3 Dimensionen die Welt zu erklären. Wir können es nicht. Sie sind dem Jenseits auf der Spur. Ich behaupte, wir sind so weit entfernt wie niemals weit zuvor. Aber lassen wir es drauf stehen. Ich meine nur, Wissen zu mehren ist nicht ungefährlich, und Sie wissen es vielleicht, in irgendeiner Form relativieren, weil Wissen als Heilsformel ist gefährlich. Zum Zweiten Punkt Liebe, Sie können Liebe nicht mehr, Sie können Liebe nicht kultivieren. Liebe ist ein Zustand, den ich nicht irgendwie züchten kann, sondern Liebe ist ein Zustand, den ich in irgendeiner Form erreichen kann im Laufe meines Lebens.
Und jetzt waren jetzt wieder einige, vielleicht möchte ich versuchen, manches ein bisschen aus meiner Sicht noch zu schwer. Also in dem Jenseits auf der Spur heißt ja nicht, also auf keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, dass ich Ihnen jetzt erklärt habe, wie es ist. Ja? Auf der Spur heißt ja nur im Grunde, ich versuche mich mit ein paar Fragen Dingen zu nähern oder Dinge in Frage zu stellen. Ich denke, es war vielleicht schon das eine oder andere dabei, wo Sie früher anders gedacht haben oder zumindest jetzt merken, kann das überhaupt so sein? Darum geht es mir eigentlich. Ja? Auf der Spur sein heißt ja noch nicht am Ziel sein, auf keinen Fall. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass wir weit entfernt sind. Trotzdem würde ich behaupten zu sagen, der Wissen, Sie haben jetzt so gesagt, Wissen ist gefährlich. Sicherlich kann Wissen missbraucht werden. Das ist eigentlich mit allen Dingen. Wir können heute Bomben bauen, die wir früher nicht konnten, weil wir das Wissen nicht hatten. Ich glaube trotzdem, dass der Weg, um mal zu begreifen, was eigentlich das Wahre ist, eigentlich nur über das Wissen gehen kann. Wenn jemand unwissend ist, keine Bildung hat, glaube ich, dass diese Personen noch viel weniger verstanden haben und vielleicht auch weniger sozial miteinander umgehen. Ich meine, natürlich in unserer Gesellschaft läuft vieles schief, aber wir haben einen gewissen Wissensstand, einen gewissen Bildungsstandard und der bringt in meinen Augen durchaus auch vieles Positives mit. Dass Liebe nicht kultivierbar sei oder vermehrbar sei, würde ich auch nicht unbedingt so gelten lassen. Liebe, es gibt ein Sprichwort, Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es verschwendet. Ich kann durchaus, indem ich viel Liebe gebe, auch Liebe zurückbekommen. Vielleicht sogar mehr zurückbekommen, als ich sie selber gegeben habe. Sicherlich hat man hier manchmal auch schlechte Erfahrungen mit dem, was Liebe ist und merkt auch, dass jemand Liebe gibt und dann vielleicht verletzt wird oder das nicht honoriert bekommt. Weiß ich nicht, also manches ja, manches nein, würde ich sagen.
Bitte, ja. Nimmst du das fünffach halb so ein bisschen?
Ja, gut, also ich habe gesagt, um halb fünf nach 46 Pferde melden. Es sei denn, es kommt jemand da. Ich mache aber mehr technische Dinge. Wer hat denn alles noch in Frage?
Jeder.
Sechs Fragen haben wir noch. Ich denke, wenn wir uns relativ kurz fassen, wir versuchen es mal, bitte. Ja.
Also relativ schnell. Ich kann mir kaum vorstellen, dass alles so, na gut, Materie los vielleicht, aber weiß ich nicht, aber dass wir dann gar nichts mehr merken irgendwie in dem Jenseits. Irgendwie stelle ich mir das schon vor, dass wir irgendwas noch spüren. Da wüsste ich gern, wie Sie das sehen. Und
zum Spüren, ganz kurze Antwort, zum Spüren brauchen Sie Materie in meinen Augen. Die Spüren, Wahrnehmung geht über Sinnesorgane, dazu brauchen Sie materielle Sinnesorgane. Fühlen, auch was ich heute alles erzählt habe, fühlen, lernen, alle Verben, gehen Sie mal alle Verben durch, die wir haben. Beginnen Sie morgens, frühstücken, aufstehen, frühstücken, zur Arbeit gehen, ein Buch lesen, essen, trinken, nachdenken, schlafen, auch die schönen Dinge des Lebens, musizieren, ein Bild malen. Alles Verben, wo Sie ein Nacheinander brauchen, wo Sie Materie brauchen, geht nicht, in meinen Augen. Das Einzige, was bleibt, das, was gelernt wurde, das, was erfahren wurde, was geschehen ist, das ist das, was bleibt. Ein Spüren, glaube ich, gibt es nicht mehr.
Das Bewusstsein bleibt.
Die Seele, ja.
Ja. Noch eine? Ja, also habe ich richtig verstanden.
Glaube ich, ja.
Heißt
ja
nicht, dass nichts mehr lernen.
Ich glaube, dass es Sie und mich nicht mehr gibt. In der Zeit. Aber unsere Seele, ja. Und aber da es uns als ich nicht mehr gibt, lerne und fühle ich im Jenseits nicht mehr. Wenn jemand etwas fühlen, etwas lernen möchte, dafür ist das Diesseits da. Das hatte ich angedeutet. Liebe und Wissen. In meinen Augen. Ja? Dafür haben wir das Diesseits. Das können wir hier tun. Im Jenseits, in meinen Augen, in der Fülle von Raum und Zeit nicht mehr möglich. Bitte.
Hatten Sie den Tunneleffekt bei den Mikrowellen beschrieben in den 90er Jahren?
Ja, die spielen darauf ab, glaube ich, auf ein Experiment von dem Herrn Linz, einem Kollegen, Namensteller von mir, genau, aus Köln. Der hat nachgewiesen, dass man tatsächlich mit Überlichtgeschwindigkeit Teile, zum Beispiel einer Sinfonie, übertragen kann. Ist physikalisch auch lange diskutiert worden. Der entscheidende Punkt war letztendlich, dass man nicht komplette Information dabei übertragen kann. Aber es ist ein Effekt, wo etwas mit Überlichtgeschwindigkeit verstanden wird.
Das heißt, wenn es doch eine Geschwindigkeit über der Lichtgeschwindigkeit gibt, dann eröffnet sich ein weiterer Raum zwischen der Ebene, wo Zeit und Physik, Raum ist.
Die Physiker,
und die Ebene, wo beides Licht ist, kann es dann eine Ebene geben, wo es Raum gibt ohne Zeit oder Zeit ohne Raum.
Muss man sich aber sehr, sehr vorsichtig machen. Die Physiker sind sich trotzdem einig, dass die Information, und zwar wirklich eine komplette Information, nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen wird. Man kann sich solche Experimente überlegen, wo zum Beispiel auch so ein Lichtstrahl weit am Himmel, am Horizont entlang fahren, wo der Lichtpunkt sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, aber die Information von meiner Taschenlampe bis dorthin, die geht nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Da muss man sehr aufpassen. Also wenn man es genau nimmt, Transportgeschwindigkeit, und zwar komplette Information, geht nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. So ist zumindest die Meinung der Physik. Und trotzdem danke ich auch hier für die Frage. Eine Sache möchte ich Sie bitten, bevor wir gleich jetzt die Sache hier beenden werden. Alles, was ich heute erzählt habe, können Sie davon ausgehen, ist physikalisch nicht im Widerspruch zu irgendeiner Theorie. Sie können sich sicher sein, wenn ich heute etwas erzählt hätte, was physikalischer Unsinn gewesen wäre, was ja vielleicht dem einen schon etwas komisch vorkommt, dass ich als Physiker sowas hier erzähle, wenn ich sowas machen würde, dürfte ich morgen keine Vorlesung mehr an der Uni Heidelberg halten. Da können Sie sicher sein, dass es enormen Widerstand gäbe innerhalb meiner Fakultät. Ich habe diesen Vortrag schon sehr häufig gehalten, manche Dinge sind zwar am Ende jetzt neu gewesen, aber die Physik als solche ist exakt, ich habe mich ja auch hier dieser Simulationen bedient, die aus der Physik hervorgehen, und Sie werden keinen Widerspruch finden zu den physikalischen Theorien. manches ist vielleicht ein Grenzfall, manches lässt sich nur über Nachdenken letztendlich erklären, oder dass ich sagen kann, es ist physikalisch nicht beobachtet worden, aber es ist nicht physikalischer Unsinn. So, jetzt hatten wir, Sie hatten noch eine Frage, oder hätten wir noch keine?
Also mich würde mal interessieren, also gerade so in Richtung Religion, auch in Richtung Esoterik, spielt ja die Physik, die Quantenphysik eine Rolle. Ja. Die wird ja auch zum Teil wohl auch etwas überstrapaziert, zum Beispiel, dass gesagt wird, okay, Gedanken beeinflussen auch letztendlich die Materie. Das ist allerdings eine Möglichkeit, die, soweit ich das weiß, die Quantenphysik erstmalig zulässt, ja, nicht mehr im jüdischen Sinne, das muss man auch ganz klar sagen, aber es ist eben eine Möglichkeit, es ist kein Beweis. Ich weiß nicht, und da ist ja, denke ich, immer Raum auch in Richtung Quantenphysik, genau, und mich interessieren, wie Sie dazu stehen.
Würde ich jetzt einfach auf das Buch verweisen, vielleicht ein ganz kurzes Stichwort, es gibt in der Quantenphysik sogenannte verschränkte Teilchen. Das sind Teilchen, die sich gleichzeitig in meinen Augen an verschiedenen Orten im Raum aufhalten können. So interpretiere ich diese verschränkten Teilchen. Ein Teilchen, was, sagen wir mal, gleichzeitig in Berlin und in München und in Stuttgart ist. Ja, und es gibt Experimente, mit denen man das nachweisen kann. Und das ist auch wieder in meinen Augen ein Hinweis, dass es möglich ist, an mehreren Stellen im Raum zu sein, vielleicht auch überall im Raum zu sein. Ne? Eigentlich in meinen Augen schon ein Hinweis auf Omnipräsenz. Finden Sie aber auch in dem Buch an einer Stelle. Ich konnte es heute aus Zeitgründen nicht in dem Vortrag unterbringen.
Hier ist es auch Telepathie.
Man könnte, ich habe da einen Satz auch in deinem Buch erwähnt, dass man vielleicht Telepathie über solche Verschränkungen, über verschränkte Seelen erklären könnte. Jetzt hat man noch zwei Bemerkungen, bitte, ja?
Dieses Tunnel-Revis auf umgekehrt, also nicht, wenn man Unfall hat und von diesseits ins Jenseits geht, sondern wenn man Unfall hat, mit Jenseits ist und zurückkommt von diesseits.
Also wenn man mal wirklich hirntot ist, das heißt, so wie die Mediziner das formulieren, Hirntod, keine Funktion mehr im Gehirn, nicht nur klinisch tot. Klinisch tot wäre, das Herz setzt aus, die Atmung setzt aus, da kann eine Wiederbelebung stattfinden. Hirntod oder auch biologisch tot, komplettes Organversagen, gibt es kein Zurück mehr. Wenn jemand im Jenseits ist, ich glaube ja nicht, dass da jemand im Jenseits ist, aber wenn die Beschleunigung auf Lichtgeschwindigkeit vollzogen wurde, jemand, also die Seele Lichtgeschwindigkeit erreicht hat, gibt es kein Zurück mehr in meinen Augen. Aber vorher schon, wenn jemand eine Nahtoderfahrung hat, gibt es ja, ich meine, sonst hätten wir die Nahtoderfahrung nicht. Diese Menschen haben offensichtlich, die standen kurz davor. Man müssen uns auch klar machen, eine Nahtoderfahrung ist keine Nachtoderfahrung. Nahtod ist immer noch im Diesseits. Die sind nicht im Licht drin gewesen, die waren nur kurz davor. Und diese Menschen müssen ja zurückgekommen sein, sonst könnten sie es uns nicht erzählen. Ob das eine Abbremsung ist, man könnte dann aus diesem Modell vermuten, dass dann die Beschleunigung rückwärts gemacht, also dass die Geschwindigkeit abgenommen hat, könnte sein. Interessant ist, dass das meistens sehr schnell geht. Also diese Menschen sagen, plötzlich hatten sie das Gefühl, sie müssten noch was im Leben erreichen, dann hatten sie enorme Schmerzen und waren wieder in ihrem Körper drin. So liest sich das sehr häufig. Es wird nicht detailliert beschrieben, wie dieses Zurückfahren in den Körper passiert. Zumindest habe ich solche Berichte bisher nicht gelesen.
Ich
glaube,
so ein.
Sie haben genauso.
Ja, gerade dieses Zurück.
Also, ich wäre, wenn Sie Internet haben, wäre ich Ihnen dankbar, dass ich habe einen Aufruf gemacht auf dieser Seite lucylicht.de, dass Sie solche Berichte auch mal dort
hinein. Ja, das ist ganz einfach, genau. Nichts und auf einmal war ich im Tunnel, Lichter und da war ich wach.
Waren Sie wieder da?
Also, genau, das genau ist ja.
Okay. Was haben wir hier noch? Ja, bitte sein.
Sie haben ja sehr eindrucksvoll geschildert, dass Raum und Zeit eigentlich die Voraussetzung sind, dass ich als Mensch überhaupt mich als ich erleben kann, ja, und so etwas wie Individualität
entwickeln kann.
Dass es anders gar nicht geht.
Ja.
Ja. Aber das heißt doch logisch, dass die Erfahrung der Individualität genauso eine Erfahrung ist, die dann unverloren sein muss, wie jede andere Erfahrung auch.
An der Bein. Aber ich meine, dass es Individualität gibt im Diesseits, das kann ja durchaus auch ein Wissensteil im Jenseits sein. Ne? Nur, ob dieses Individuelle, was diese Erfahrung gemacht hat, auch noch dort ist, das bezweifle ich. Aber dass es ein Diesseits gibt, ich meine, das haben wir ja offensichtlich jetzt hier, und dass wir hier Individuen sind, dieses Wissen wird es auch im Jenseits geben. Das ist ein Bestandteil.
Was soll das für einen Sinn haben, wenn es sich dann eben nicht wieder aufgelöst? Das ist eine Frage. Und die dritte Frage, oder die anschließende
Frage. Wenn es dieses Ich nicht gäbe, wenn wir keine Ichs hätten, hier würde im Universum nie etwas geschehen, was Liebe oder Wissen betrifft. Ja. Dann wäre es lieblos, wäre nichts entstanden, kein Mut, wäre vielleicht Materie entstanden oder so, aber es wäre nie etwas, ein Wissen oder Liebe entstanden, was hätte bleiben können. Ob das nun einen tieferen Sinn hat, ja, vielleicht ist das der Plan von Gott, dass diese Schöpfung so zu gestalten und möglichst viel an Information nachher dazu haben. Tatsache ist nur, ohne ein Ich wäre das alles nicht da. Hat jemand noch eine ganz dringende Schlussfrage vielleicht?
Eine
Frage könnte ich noch beantworten. Ja?
Was heißt Pille des Hafen?
Hans. Nicht geantwortet war, ich biete an, wenn Sie das Internet zur Verfügung haben oder ein Internetcafé, Sie können mir oder der Lucy schreiben, lucy@lucy.de, die E-Mail-Adresse steht auch im Buch drin. Bisher hat die Lucy alle E-Mails beantwortet. Es dauert manchmal 2-3 Wochen, bis Sie eine Antwort haben. Bisher hat es noch funktioniert. Wow. Für die vielen Fragen, war für mich wieder genauso spannend und informativ. Vielleicht wird es ein Wiedersehen geben. Auf Wiedersehen. Ja, das will ich schon genau.